Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ein Hallo und herzlich willkommen das letzte Mal zum GT Talk 24 Stunden Daily Power bei Pool 300V, dem offiziellen Schmierstoffpartner und Sponsor der 24 Stunden von Le Mans. Wir sprechen über das, was am Freitag in der Pressekonferenz der ACO passiert ist, unter anderem das Comeback von dem Rennen von Sao Paulo, genauso auch wie die Verbannung der LMP2 Autos im Jahr 2024. Genauso auch gehen wir auch nochmal durch die Startaufstellung für heute durch. Das Warm-up steht ja kurz bevor. Damit rein in den Samstag. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen nochmal hier zu der neuesten Ausgabe GT Talk 24 Stunden Daily. Und wir gehen hinein, nämlich in die News, die es am Freitag gab. Die ACO-Pressekonferenz ja immer traditionell zwischen dem Donnerstag, der ja immer noch dann Training ist, beziehungsweise dann für die Hyperpole jetzt seit 3 Jahren bestehend ist und jetzt im Endeffekt ja der Freitag schon seit Bestehen von Le Mans natürlich als freier Tag genutzt wird, um im Endeffekt natürlich auch Informationen für das nächste Jahr zu kommunizieren. Deshalb medial natürlich auch viel los gewesen und damit gehen wir hinein in die Kommunikation, die uns der ACO mitgenommen hat, nämlich dass die LMP2 im nächsten Jahr nicht mehr in allen Rennen der FIA WEC dabei sein wird. Damit ist die Kategorie LMP2 die letzte gewesen oder ist im Endeffekt die letzte, die jetzt dann von der Bildfläche verschwinden wird. Im Jahr 2012 ist man ja gestartet mit der FIA WEC in der Kategorie LMP1, LMP2 und GTE Pro beziehungsweise auch GTE AM. Diese verschwindet ja auch, die GTE AM Klasse, jetzt eben zusammen mit der LMP2. Das hat man jetzt am Freitagmittag angekündigt. Damit wird man aber nicht komplett, ich habe ja schon gesagt, nicht bei allen Runden der FIA WEC wird die LMP2 verschwinden. Ausnahme ist das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und damit hält man dennoch 15 Fahrzeuge, die sich entweder durch die European Le Mans Series, Asian Le Mans Series oder auch durch die IMSA WeatherTech Sports Car Championship für den Teil dieses 24-Stunden-Rennens von Le Mans eben qualifizieren können. Also ähnlich, wie wir das eigentlich schon haben in der GTE-Kategorie, dass sich dort über die Asian Le Mans Series, über die ELMS und auch über die IMSA dort sich Fahrzeuge für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans qualifizieren können. Die goldene Ära bzw. die Ära der Gibson-Motoren endet damit natürlich auch in der Reihe der FIA WEC, die Gibson-Motoren ja schon seit dem Jahr 2017 in dem Sinne einheitlich geworden und auch die Chassis ja in dem Sinne ja wettbewerbstechnisch einheitlich geworden, denn das Orica-Chassis hat sich dort im Endeffekt in der LMP2 ja auch als das Beste herausgestellt. Somit gab es für viele Teams, die sich da trotzdem nochmal versucht haben, auf andere Fahrzeuge Konzepte wie zum Beispiel von Dallara zu setzen in der LMP2 sind dort gescheitert oder war einfach in dem Sinne nicht gut und deshalb ging es dafür die LMP2 ganz klar auf die Orica-Schiene. Die geht dann im Endeffekt ja weiter, auch schon in den Continental-Serien, wie schon erwähnt, in der ELMS, in der Asian Le Mans Series und genauso wie in der IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Machen wir weiter und das war ja das nächste große Fragezeichen, was wir ja auch schon im Podcast besprochen, nämlich die LMGT3. Das war natürlich auch ein Thema im ACO-Presse-Briefing, was man uns dort genannt hat. Und das war nämlich ganz klar geregelt, dass 2 Autos pro GT3-Manufaktur, also pro Marke im Endeffekt dort repräsentativ sein werden. Auch gibt es Priorität, nämlich das Ganze für die Hypercar-Klasse. Heißt nämlich, wenn es zum Beispiel Fahrzeuge gibt, wie zum Beispiel BMW, die planen und die auch dann nächstes Jahr in die FIA WEC kommen, dann ein GT3-Fahrzeug haben. Die haben Priorität, um dort in der Weltmeisterschaft, in der Langstreckenweltmeisterschaft eben dann anzugehen. Es wird geplant, dass man zwischen 12 und 16 Fahrzeuge dabei haben möchte und damit geht man im Endeffekt von 6 bis 8 Herstellern aus. Wie gesagt, Fokus natürlich klar in dem Sinne, wenn natürlich Fahrzeuge schon in der Hypercar-Klasse vertreten sind, haben die natürlich dann in dem Sinne Vorrang. Das wären in dem Moment aktuell BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini und Porsche. Jetzt fragt ihr euch Corvette, ja gut, es ist im Endeffekt GM, die dort vertreten sind mit der Marke Cadillac und damit wird Corvette in dem Sinne, die ja nächstes Jahr ein neues GT-Fahrzeug bringen werden, die C8R, die dann im Endeffekt von GTE auf GT3 ja komplett neu entwickelt worden ist, aber im Endeffekt ja auch die C8R GTE-Version dort ersetzen wird. Auch werden natürlich Marken wie Aston Martin, Ford, die ja ihren neuen Renner vorgestellt haben, kommen wir gleich noch zu sprechen, genauso auch wie Mercedes wahrscheinlich im nächsten Jahr dann dabei sein. Wie gesagt, dann kommt man dann ungefähr auf so rund roundabout 6 bis 8 Hersteller. Natürlich bei Ford und Aston Martin, gerade bei Aston Martin, bei einem auslaufenden Fahrzeug zumindest, ist das aktuell so ein bisschen, oder hört man es von Aston Martin in Richtung Neuentwicklung des Fahrzeugs relativ wenig. Deshalb muss man da gespannt sein, wie da das Commitment bei Aston Martin auch werkseitig sein wird für eine Langstreckenweltmeisterschaft. Aber zumindest plant man mit Aston Martin, Ford und Mercedes AMG für ein Commitment in der WEC. Wie gesagt, damit dann im Endeffekt klar, dass wahrscheinlich dann Teams wie zum Beispiel WRT, die ja auch schon das Rennen oder die beiden Rennen, die ja abgelaufen sind am Freitag in der Road to Le Mans bestreiten, ist das natürlich so ein Thema, dass man sich da auch vorbereiten möchte. Valentino Rossi hat zum Beispiel gegenüber Eurosport ja auch ganz klar gesagt, dass er im nächsten Jahr in Le Mans dabei sein wird. Zwar nicht direkt im Hypercar, sondern in der GT-Klasse. Somit ist wahrscheinlich auch ein Engagement von WRT, die natürlich auch in gewisser Weise natürlich auch in Frage stellen, ob das LMP2-Programm man auch unabhängig der WEC weiterführen wird. Das steht natürlich da auch zur Debatte. Genauso auch wie andere Teams sich natürlich auch umstrukturieren, die bisher in der LMP2-Klasse innerhalb der Langstreckenweltmeisterschaft unterwegs gewesen sind, ob man da auch werkseitig Engagements von den Herstellern oder auch Angebote sich einholen kann oder auch jetzt selbst Angebote bekommt. Das wird so ein Thema sein und damit geht man auch im Endeffekt für Teams, die nur in Le Mans fahren wollen, sagt Pierre Fillon, der Chef der ACO, ganz klar, nein, es gibt hier kein, oder es wird es nicht geben, dass, oder es wird im Endeffekt unmöglich sein, für einen Hersteller nur nach Le Mans zu kommen. Er muss schon in dem Sinne in einem unserer Meisterschaften dort vertreten sein, also entweder natürlich auch in der ELMS oder auch ganz klar in der Asian Le Mans Series, also in dem Sinne ACO gepusht, oder auch natürlich IMSA wäre natürlich auch so ein Thema. Aber im Endeffekt nur nach Le Mans zu kommen, um zu sagen, wir wollen hier im Endeffekt das Rennen zu gewinnen, das schließt Fierfior, der Chef des ACOs, ganz klar aus. Machen wir weiter mit zwei News in Richtung Kalender und da sprechen wir ganz klar an, bevor wir zu den neuen Autos kommen, die wir dann noch später im Gepäck haben, gehen wir erstmal das Kalendermäßige ab und das nämlich mit dem Thema neuer Kalender 2024. Nämlich hat die FIA Langstreckenweltmeisterschaft ganz klar gesagt, man geht wieder zurück nach die Circuit of the Americas. Somit kehrt das Thema Lone Star Le Mans wieder zurück. Und das nämlich auf dem Formel-1-Kurs in Austin, Texas. Auch wird es eine Änderung geben, nämlich so wird Interlagos zurückkommen. Der Kurs von Sao Paulo feiert dann auch wieder sein Comeback seit mehreren Jahren. Genauso auch wird das Rennen von Monza geändert, so verlässt man Monza und kehrt damit dann in Imola den italienischen Boden auf und wird damit dann das Rennen dort 2024, dann das italienische Rennen dort der FIA WEC in Imola fahren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was fällt raus? In dem Thema Circuit of the Americas, also das Amerika-Rennen, wird Sebring weichen müssen, damit das Rennen im Endeffekt, das Super Sebring-Event, damit offiziell Geschichte. Somit kehrt das Rennen von COTA wieder zurück aus dem Jahr 2020. Das letzte Mal das Rennen ja gefahren unter normalen Bedingungen im Jahr 2020. Wenn man das so sehen möchte, jetzt kehrt es eben wieder zurück mit dem Thema, dann COTA mit dem Lone Star Le Mans Event. Die 6 Stunden werden gefahren, genauso auch wie dann in Sao Paulo. Dort am 14. Juli wird in Sao Paulo gefahren. Das Thema von Sebring wird dann am 1. September dort stattfinden. Vorher wurde ja schon announced oder angekündigt, dass Katar in den Rennstreckenkalender gehen wird. Damit ist das der Saisoneröffner. Beide Events, der Prolog genauso auch wie das Rennen, über 1812 Kilometer. Die Distanz belegt nämlich den Nationalfeiertag. Wenn man das so zusammenrechnet, wird dann am Anfang März stattfinden. Der 2. März ist da ganz klar zu finden. Und da geht es nämlich auf dem Circuit von Losail, der die maximale Renndistanz von 10 Stunden dort auferlegt bekommt. Das Ganze announced wurde es ja als 6-Stunden-Rennen von Katar, das aber jetzt ein 1812-Kilometer-Rennen, also nochmal quasi deutlich mehr, als wir das zum Beispiel bei den 1000 Kilometer oder die 1000 Meilen von Sebring haben. Weiter geht's dann, wenn wir das so sehen, oder weiter machen wir dann in dem Sinne in April, und damit geht's dann nach Imola am 21. April. Weiter geht's dann bekanntlich in Spa-Francorchamps, das ist wohl einer der, beliebtesten Rennen, Imola und natürlich auch Spa-Francorchamps, wo es dann später dann im Juni 15. bis 16., also im Endeffekt in dem Zeitraum, ein paar Tage später dann in Richtung Le Mans geht, in die Le Mans-Woche. Weiter geht's dann einen Monat später mit dem Rennen von Sao Paulo, 6 Stunden, und im September am 1. dann in COTA, mit dann 2 Wochen später in Fuji, und am Anfang November ist dann das Ende der Saison eingeleitet mit dem 8-Stunden-Rennen von Bahrain. Das hat sich hingegen nicht geändert. Klar war vor dem Event natürlich auch, dass man das Rennen von Spa-Francorchamps ja weiterhin im Länder beibehalten. Da hat man ja kurzfristig, oder nicht kurzfristig, sondern eigentlich vor einiger Zeit schon den Vertrag um 5 Jahre verlängert. Sicherlich wird es interessant sein, da das Rennen gleichzeitig zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring ansteht, also am 11. Mai, ob da sich fahrerisch etwas tun wird, ob da Fahrer abgestellt werden, entweder für das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring oder eben die Langstreckenweltmeisterschaft von Spa, wird sicherlich dann auch in dem Sinne interessant sein, weil auch viele GT3-Teams, die sich natürlich interessieren für eine Langstrecken-Weltmeisterschaft, sicherlich auch am Nürburgring, je nachdem, planen. Deshalb da auch, wie gesagt, etwas vielleicht schwierig geplant. Denn, ja, klar, man weiß natürlich in Spa auch nicht immer, wie das dort am Wochenende ist mit den Daten. Aber hingegen ist eigentlich klar, dass am 11. Mai dort das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring stattfindet. Dahingegen die, Terminveränderung oder die Terminanpassung da nicht ganz so toll verlauten lassen von dem ACO. Den Kalender in voller Günze haben wir ja schon hier aufgedröselt. Alles zu der FIA-WEC findet ihr auch bei uns auf Social Media. Genauso auch wie die Asian Le Mans Series, die das erste Mal seit rund 4 Jahren im nächsten Jahr wieder dann außerhalb von den Vereinigten Arabischen Emiraten fährt. Das nämlich vom Sepang International Raceway, der kehrt nämlich zurück am Dezember oder Ende des Jahres in dem Sinne. Also sind es halt wirklich 4 Jahre, nachdem Corona ja ausgebrochen ist, ist man ja in dem Sinne nicht mehr in oder außerhalb von den Vereinigten Staaten der Emiraten dort gefahren. Und damit geht es im Endeffekt zurück zur Normalität, auch endlich mal in der Asian Le Mans Series. Damit dann auch 5 Rennen im Kalender. Und somit geht es dann weiter. Auch die SAO ist ja das erste Mal Promoter bzw. Co-Promoter der Asian Le Mans Series. die ja in dem Sinne dann dabei sind, sich daran zu beteiligen, die dann auch in dem Sinne dort ja schon eine Kooperation haben, wie zum Beispiel dann auch mit den GT3 Autos, die dort in der Asian Le Mans Series dann dabei sind. Wie gesagt, 2. und 3. Dezember dann die Runden von Sepang. In Dubai wird nur einmal gefahren. Das am 4. Februar und am 10. und 11. Februar ist dann Abu Dhabi am Start. Und somit geht es dann wieder in Richtung Normalität. Früher in der Asian Le Mans Series ja auch zum Beispiel Strecken wie Suzuka unterwegs gewesen. Wäre schön, wenn man da auch wieder fahren würde. Kommen wir zu neuen Fahrzeugen, die wir dort vorgestellt haben. Nämlich am Freitag, so präsentierte Toyota das erste Mal ein Hydrogen-Prototype-Konzept. Das erste Mal, dass es überhaupt so ein Konzept-Car gibt. Das gibt auch viele Interessen in Richtung natürlich der Zukunft. Im Jahr 2026 will man wohl in der Hydrogen-Kategorie dort ein Debüt feiern, das Ganze auch eine Kooperation natürlich auch mit Total Energies, die da mit dem H24er Konzept dort seit Jahren auch tüfteln, ist das jetzt das erste Mal ein Toyota oder beziehungsweise ein Hersteller geführtes Konzept, was dort vorgestellt worden ist dann am Freitag. Wird sicherlich auch nochmal interessant sein, wie sich das Ganze entwickeln wird, die Wasserstofftechnologie, wie es auf gut Deutsch heißt, wird sicherlich eine Zukunft sein im Langstreckensport, aufgrund dessen, dass man ja besser nachtanken kann, da die Entwicklung von Hydrogen in dem Sinne seit Jahren schon deutlich fortgeschritten ist. Auch in einem Hybridsystem könnte sich das je nachdem gut machen. Deshalb die Frage natürlich da, es ist ein Konzept, aber sicherlich ein nicht schlechtes und auch sehr interessant, wie es sich dort ausscheint. Bilder dazu gibt es auf einschlägigen Plattformen und auch bei Twitter zu sehen. Weiter geht's mit Ford und die haben ja den GT3-Renner ja schon im Anfang des Jahres getestet. Jetzt steht ganz klar, Proton Competition wird unter anderem ein Team sein, was den Ford Mustang GT3 einsetzt, beziehungsweise sie sind das erste Team, was dort als Team offiziell vom Hersteller Ford vorgestellt worden sind. Dass man will ganz klar auch damit mit in der FIA WEC dabei sein. Proton Competition ja schon seit langem in der WEC dabei. Das Auto ist entwickelt worden von Multimatic und damit geht es ja ganz klar in ein neues Zeitalter für Ford, die auch in der GT3 natürlich Fuß fassen möchten, um dort natürlich auch in Richtung Le Mans wieder an den Start gehen zu können. Natürlich auch internationales Geschäft ist dort wichtig, auch in Amerika, genauso in Europa, denn das Auto will sich natürlich auch gut verkaufen lassen. Genauso auch gut verkaufen lassen möchte sich Alpine und die haben jetzt mit Mechachrome sich zusammengetan, die den A424B, besser bekannt, dort sich in der LMDH dort präsentieren wollen. Das Auto geht ja in die LMDH-Kategorie, also hat im Endeffekt ja das amerikanische System der Hypercar dort genutzt und oder eine Art Prototyp zu bauen. Und so wird man gepowert von Mechachrome V6 Motoren. Das Chassis stammt ja aus Frankreich von Oreca, wo ja auch zum Beispiel Acura draufsetzt, wo ja auch bisher nur Gutes von gehört wird von dem Honda Power Development Team. Und somit dürfte natürlich auch Alpine nicht schlecht darauf zu sprechen sein, was Oreca angeht. Haben wir ja schon gehört, in der LMP2 ja seit Jahren aktiv und nicht unerfolgreich. Der Alpine oder die Alpine A424B präsentiert sich in einem ganz klassischen Blau, Rot und Schwarz. Da die 36 dann an der Seite zu sehen, ob es hingegen dann zwei Fahrzeuge gibt, die dann eingesetzt werden, ist bisher unklar, aber es wird zumindest davon ausgegangen, dass dort zwei Fahrzeuge dann im nächsten Jahr in der Hypercar-Klasse dort zu sehen ist und je nachdem auch dann in der IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Bilder dazu gibt es auch ebenfalls hier auf Social Media. Machen wir den News-Teil noch fertig mit Neil Jani, der das Proton Competition Lineup in der Hypercar-Kategorie für das Team komplettieren wird. Das Team wird ja nächsten Monat in den 6 Stunden von Monza dort dabei sein. Harry Tinknell und Gianmario Bruni waren schon vorher bekannt. Jetzt zählt eben auch Neil Jani zu diesem Projekt dazu und kommt zurück in die Top-Kategorie der FIA WEC. Aufgrund der Änderung der LMP2 kehrt ein Team der WEC damit den Rücken, muss man ja auch in dem Sinne, nämlich United Autosport. Man wird damit Vollzeit in der IMSA fahren. Das hat das Team aus Amerika damit kommuniziert. Man wird mit zwei Fahrzeugen in der nordamerikanischen Langstreckenserie dabei sein und damit dann auch fahren. Wenn wir noch, bevor wir ganz auf die Startaufstellung aufgehen, ein Rückschlag für die Pole Center von Corvette Racing. Nach der überlegenen Pole Position in der GTE-Klasse muss das Auto von Ben Keating, Nicolas Varon und Niki Katzburg einen heftigen Rückschlag einstecken, weil Ben Keating am Donnerstagabend im vierten freien Training unter gelber Flagge nicht ausreichend verlangsamt hat, erhält das Team im Rennen eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Minuten. Da die Strafe innerhalb der ersten drei Rennrunden abgeleistet werden muss, wird die Corvette eine Runde auf die Spitze der Klasse verlieren, was die Siegchancen damit erheblich schmälert. Diese Strafe, diesmal wegen zu schnellem Fahren in einer Slow Zone, erhält auch der JMW Ferrari mit der 66 mit Nürburgring Petrobelli, der allerdings nur von der Startplatz 19 in der GTE starten wird. Gehen wir durch die Startaufstellung durch. Der Hendrick Motorsports NASCAR wird ja zwischen den GTA-M-Fahrzeugen fahren. Deswegen starten wir bei D-Station Racing. Honshino, Stevenson und Fuji werden ja auf der insgesamt in dem Sinne 62. Position starten, neben dem Proton-Auto von Tinknell, Jaunt und Reed. Gefolgt davon der, wie schon angesprochene, JMW Motorsport-Wagen von Neubauer, Perret und Petrobelli. Dann der Aston Martin von Ian James mit Mancinelli und Riberas, gefolgt von Hartwig, Robichon und Halen. Beide Proton Competition Fahrzeuge folgen dann in dem Sinne mit Fassbender, Rump und Leeds, die auf der insgesamt 29. Startreihe sich dort einplatzieren werden. Auf der 56. Position Matteo Carulli, der das Auto dort gesetzt hat, der sich dort neben dem Auto von Valentin Hasse-Cloth, nämlich dem Team Sportwagen mit der 72 dort die Ehre geben wird. Gefolgt dann noch die 54. Position Alessio Piccirello im Iron Lynx Porsche, gefolgt vom Schwesterfahrzeug, wenn man das so sagen darf, Iron Dams mit Rachel Frey auf der insgesamt, ja, 53. Position dort zu sehen in Startreihe 27. Startreihe 26, Walkenhorst Motorsport mit der 100 mit Jeff Siegel unter anderem dabei, mit Chandler Hull und Harianto, die sich dort das Auto teilen werden, genauso auch wie GR Racing mit Benjamin Barker unter anderem unterwegs, mit Michael Rainwright und Ricardo Perea auf der 50. Oder insgesamt 51. Position, Entschuldigung. Dempsey Proton Racing mit Julian Antlauer auf der 50. Position, auf der 49. Position die Kessel Racing Mannschaft mit der rein japanischen Truppe, 24. Startreihe geht an GMB Motorsport, die rein dänische Truppe rund um Marco Sörensen im Aston Martin, gefolgt vom Ferrari von Kessel Racing rund um Dani Serra in der 57. In der 23. Startreihe kommt der so erfolgreiche 83er Wagen von Richel Mille Racing rund um Alessio Rovera. Der 21er Wagen von Simon Mann reiht sich daneben ein auf der insgesamt 45. Position. 22. Startreihe geht an Davide Recon und AF Corse mit der 54, gefolgt von Charlie Eastwood und URT bei TF Auto. Der wird heißer Kandidat sein, wenn man beim Start schaut, nach der Strafe von Keating und Corvette wird zwar Niki Katzburg das ganze Rennen starten, aber wahrscheinlich mit wenig Erfolg. Wie gesagt, 5 Minuten sind einfach über eine Runde. Deshalb wird es schwierig sein, dort in der Anfangsphase viel natürlich für die 33 zu machen. Für den Top-Favoriten eigentlich in der GTA-M-Klasse. Weiter geht's dann dazwischen in Reihe 21, wenn man das so sagen darf, nämlich in der 24, der Hendrick Motorsports Wagen, angeführt von Mike Rockenfeller, der den Start fahren wird. Und dort ist es dann die 21. Startreihe, der wird sich, je nachdem, wie man das dort organisiert, noch hinter den LMP2-Autos einreihen. Man hat ja im Endeffekt eigentlich traditionell immer so ein wenig ein Split gehabt zwischen GT und LMP-Fahrzeugen. Weiter und die letzte Position hat ja Ricky Taylor durch die Tower Motorsport Truppe, die ja den Crash hatten und das Auto komplett neu aufbauen mussten, somit Ricky Taylor auf der 40. Position insgesamt unterwegs. Alpine F Racing Team mit Charles Milesi auf der 39, die 20. Gesamtstartreihe ist das. Guido van der Garde wird den Straffahren für Graf Racing, genauso wie Marc Cavan für Inter-Europol Competition. Das ist 38 und 37. Startposition. In der 18 der angesprochene Neil Jani für das Ducan-Team auf der 35. Position folgt der Wagen mit der 35, nämlich der André Negau, ebenfalls Alpine Elf Team. Auf der 34 die luxemburgisch-belgische Mannschaft Maxime Martin mit DKR Engineering auf der 17. Startreihe und der 80er-Wagen von AF Corse mit Norman Nato folgt auf 33. Der Wagen von Nicolas Lapierre, Cool Racing, in der insgesamt 16. Startreihe teilt sich sie mit Sean Gelal in der 31. Tom Blomqvist und für United Autosport wird sich die Startreihe teilen mit Fabio Scherer, Startreihe 15 und Platz 30 und 29 sind dort am Start. Job van Euterd, der Niederländer, Panis Racing, wird sich die Startreihe zusammenteilen mit Dries Van Thor, dem Belgier, der sicherlich in der Startphase einiges aufmischen wird. Genauso wie die folgende Reihe mit Philipp Albuquerque und das Agave Pro Auto mit James Allen. Startreihe 13 ist dort. Das dort für Philipp Albuquerque Platz 26 und für James Allen Platz 25. Gabriele Aubry, Vector Sport für die 24. Position, 12. Startreihe ist es dann Juan Manuel Carrera auf 23. Jetzt haben wir ihn auch dort final gesehen. Matthias Bäsch für Nielsen Racing, das beste Pro AM Auto im Starterfeld, auf Platz 22 dort unterwegs gewesen. Er wird sich das Ganze teilen, die Startreihe 11 mit dem Russen Daniel Kwiat. Rachat de Gros, der Cool Racing Wagen in der 47, wird sich neben Robert Kubica dort einreihen. Startreihe 10 ist das. Dann kommen wir so langsam in Richtung der ersten Reihe der LMP2. Pietro Fittipaldi und Paul Loup Schotter sind die beiden, die sich dort in der 9. Startreihe die Pole oder beziehungsweise die ersten beiden, die dort in der LMP2 das Tempo dann im Rennen anführen werden. Zum Start. Dann die Hypercar-Klasse, die letzte Startreihe der Hypercar-Klasse, angeführt von dem Herzteam Jota mit Antonio Felix da Costa als Startfahrer in der 38 und in der 4 Floyd Van Wall Racing mit Tom Dillmann. Das sind Startplatz 18 und 17. Franck Milieu und Action Express Wagen von Jack Aitken folgen auf Platz 14 und 13. Der zweite Wagen von Glickenhaus Racing startet eine Reihe weiter, nämlich mit Olivier Pla in der 708. Und dann kommt schon der erste Peugeot Total Energies Wagen von Nico Müller auf der 11. Auf der 10 gefolgt das Schwesterauto von Paul Di Resta. Auf 9 der erste Porsche von Lorenz Wantor angefeuert. Sebastian Bourdais auf der 8 nach Brandt war auch nicht mehr drin. In dem Sinne, für den Franzosen wird den Start fahren neben Michael Christensen Startreihe 4. Startreihe 3, und jetzt wird's so richtig ernst, Earl Bamber neben dem zweitbesten Toyota eingesetzt von Toyota Gazoo Racing mit Mike Conway. Der wird in Startreihe 3 starten. Startreihe 2 geht an Philippe Nasre mit Platz 4 und auch Sebastian Buemi im Toyota Gazoo Racing Fahrzeug mit der 8 auf der Seite und wie schon erwähnt, die beiden Ferraris dann weit vorne mit vorne dann eben James Calado am Start und Niklas Nielsen, der dort die 50 in Richtung der französischen Flagge, die dort von LeBron James dann geschwenkt wird, anführen wird. Das im Endeffekt dann der Start zur 91. Auflage der 24 Stunden von Le Mans. 100 Jahre von Triumph, von Erfolg, von Tragödien, von Leiden haben wir zumindest in der ersten Folge und auch über die letzten Tage hier zusammen auch mit Motul zusammen gemacht. Die Eindrücke von Le Mans findet ihr dann in der nächsten Folge in unserer Analyse mit den Eindrücken vor Ort. Das hat leider in dem Sinne nicht mehr so geklappt, dass es hier in die Folge reinpasst, deshalb bieten wir das gerne im Nachhinein nochmal für euch als Abruf gerne hinein. Danke, dass ihr dabei wart über die ganze Woche. Der Support auch über die Kanäle immer sehr schön. Hoffe, ihr genießt die 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr. Entweder auf Eurosport 1 und 2, das ist in diesem Jahr etwas schwierig aufgrund des Tennisturniers von Laurent Garros, aber Nitro überträgt das ganze Rennen auch ebenfalls live und in voller Länge. Also könnt ihr im Endeffekt das Rennen eigentlich so gut wie nicht verpassen. Wenn ihr trotzdem Eurosport, die Kollegen Patrick Simon, Lukas Kajewski, Uwe Winter und die Experten weiterhin verfolgen wollt, dann macht ihr es gerne mit Discovery Plus. Das so als kleiner Hinweis. Wir verabschieden uns hier zur den 24-Stunden-Daily. Wir machen dann weiter mit der Analyse nächste Woche. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye. Und bis dahin, möge der Rippenlös sein.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.